Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Hallo und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. In der letzten Saison, da habt ihr mich mal gebeten, auch andere deutschsprachige NHL-Podcasts zu nennen, wenn es denn welche gibt. Und da habe ich mir gedacht, warum nur nennen, warum nicht auch mal ein Stück weit vorstellen, und bin auf einige Podcast-Hosts zugegangen und habe versucht, dort eben Interviews durchzuführen. Und die Folge heute, das ist das allererste Interview und das ist tatsächlich dann auch direkt der offizielle NHL.com/DE-Podcast. Und ich habe den Host Christian Rupp interviewt. Ruppi war so freundlich, mir, ich glaube, am Ende fast eine Stunde zur Verfügung zu stehen. Also mit Vor- und Nachgespräch war das schon wesentlich mehr, als ich, glaube ich, genannt hatte bei der Anfrage. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, war ein sehr interessantes Gespräch. Und ich glaube, bevor ich da jetzt zu viel verspreche und euch zu lange auf die Folter spanne, steigen wir einfach ein ins Gespräch. Christian Rupp vom Schlagschuss, dem offiziellen Podcast von nhl.com/de. Viel Spaß!
Ja, wie bereits angekündigt, habt ihr mich gebeten, auch mal nach anderen deutschsprachigen Podcasts zu suchen. Und ich brauchte nicht lange suchen, denn ich habe selber auch diesen Podcast abonniert, den offiziellen Podcast von nhl.com.de. Und da freue ich mich umso mehr, dass einer der Hosts, oder der Host, glaube ich, denn das andere ist, denke ich, dann vorsorglich oder Nummer eins Experte, der Stefan Ostorf, aber der Host ist da, Christian Rupp. Erstmal ein schönes Hallo nach Nürnberg. Hallo Christian.
Dann schicke ich ein eher südliches Servus hoch in den Norden. Servus.
Ja, dann hätte ich tatsächlich dann Moin sagen müssen, was ja im Norden, egal von Uhrzeit ab, unabhängig, auch immer eine Begrüßung ist. Ja, Christian, erstmal, bevor wir einsteigen und über den Podcast reden, du bist in ganz, ganz vielen Bereichen unterwegs. Es gibt sicherlich einige Hörer und Hörerinnen, die dich auch hören, teilweise auch gesehen haben. Mach mal so einen Kurzabriss über, sag ich mal, die Hauptsachen, in denen du im Bereich Eishockey unterwegs bist.
Ja, also ich bin selbstständiger Journalist, Freiberufler, wie man es so schön sagt, und eigentlich nur noch im Eishockey aktiv. Und also hören kannst du mich auf jeden Fall bei den Nürnberg Ice Tigers in der DEL, da bin ich Stadionsprecher. Sehen kannst du mich auf Sky Sport, da bin ich Kommentator und Vor-Ort-Reporter. Unter anderem jetzt auch beim Stanley Cup Final mal wieder sozusagen. Und dann schreibe ich noch sehr viel für nhl.com.de. Dump and Chase dürfte auch jedem ein Begriff sein. Und ja, dadurch wirklich ein Leben für Eishockey mittlerweile, ja.
Ja, und bei NHL, also bei den Übertragungen auch von Sky, da muss ich auch wirklich sagen, da war in der letzten Saison eine ziemlich geniale Folge dabei. Da hattest du, glaube ich, Patrick Ehelechner mit dabei als Co-Kommentator. Und da habt ihr, glaube ich, dessen, weiß ich gar nicht, Instagram-Feed benutzt, um Fragen interaktiv zu beantworten. Ja, aber da, du lachst, aber ganz ehrlich, das sind Folgen, ich meine, ich glaube, das Spiel war jetzt auch nicht wirklich unterhaltsam, beziehungsweise relativ einseitig, aber das sind Folgen oder Übertragungen, die bringen richtig was, weil ihr seid auf so viele Themen eingegangen, das fand ich persönlich sehr, sehr gut. Gibt's, wenn wir jetzt kurz noch über Sky reden, gibt's irgendwas Neues, was ihr plant? Macht ihr einfach so gut weiter, wie das ja dann auch in den Folgen war, in den Übertragungen war?
Ja, erstmal vielen Dank für das Kompliment allen voran. Ich weiß tatsächlich noch gar nicht, wie die Marschroute aussieht. Also ich gehe mal davon aus, dass es eher besser wird als schlechter. Das sollte man ja sicherlich auch voraussetzen. Ja, lasst euch einfach überraschen, was jetzt das Sky-Thema angeht. Und ja, die eine Sendung, die du gemeint hast, da hat das Spiel tatsächlich nicht allzu viel hergegeben. Aber umso schöner war es, die Schnittstelle einfach mal zu haben zu den Hockey-Fans vor dem Bildschirm, die ja wirklich alle erdenklichen Fragen gestellt haben. Und das hat uns das gleichzeitig auch versüßt. Ja. Und deswegen haben wir jetzt so viele Fragen wie möglich dann auch on-air genommen, weil eben so viele gute dabei waren. Ich weiß nicht, Patrick hatte, glaube ich, keine Ahnung, 300 Fragen in seinem Ordner. Also absolut irre, was da an Feedback kam. Freut uns auch sehr.
Ja, und da muss ich sagen, da bin ich dann ein Stück weit neidisch, weil das fehlt mir zum Beispiel. Ich mache ja dann manchmal die Kommentare für die Schweizer Kollegen aus Hamburg und da fehlt tatsächlich komplett dann die Connection, weil wir es halt eben auch nicht mit den Social Media Kanälen da verbinden können. Und das ist dann so ein bisschen, da würde ich mir an der einen oder anderen Stelle dann auch wünschen, es kann mal einer eine Frage stellen. Du überlegst dir selber Sachen, aber sowas ist natürlich genial. So, apropos Fragen stellen. Du bist derjenige, der meistens die Fragen stellt im offiziellen Podcast von NHL. Ist es eigentlich NHL.de, NHL.com.de? Was ist denn da eigentlich die offizielle Bezeichnung? Ich glaube, es ist NHL.de, ne?
NHL.com/de
Slash.de,
tatsächlich.
genau, so ist
Also.
es. Okay, dann haben wir das auch geklärt. Und du bist derjenige in den meisten Fällen, der die Fragen stellt, und Stefan Ustorf ist derjenige, der sie beantwortet, beziehungsweise ihr spielt euch auch die Bälle zu, zum Beispiel angefangen bei den Vorschau-Sendungen auf die Playoffs. Wie seid ihr erstmal darauf gekommen, den Podcast zu machen? Ist ja schon mal eine super Sache, vor allem auch, weil es offiziell verbunden ist mit der NHL, aber dann auch die Connection zu Stefan Ustorf. Wie ist das zustande gekommen?
Also das Ziel, meinen eigenen Podcast zu machen, in dem man über Eishockey spricht, habe ich tatsächlich schon jahrelang. Und ich war immer wieder so im losen Austausch mit der NHL. Und jetzt hat es endlich mal geklappt. Also wir haben uns zusammengesetzt vor einem Jahr circa und haben einfach diese Idee nochmal vorangetrieben. Und da war man sehr aufgeschlossen dann tatsächlich. Und wie es mit Stefan Ustorf gut gepasst hat, wir kennen uns beide von den Nürnberg Ice Tigers.
Genau.
Stefan ist da Sportdirektor. Und ich durfte auch bei Sky schon die eine oder andere Sendung mit ihm machen. Und er ist einfach ein Eishockey-Nerd. Und das meine ich wirklich so positiv, wie ich es nur meinen kann. Also, wenn du ihn nach irgendeinem Verein, die vierte Reihe, den Rechtsaußen fragst, kann er dir die komplette Lebensgeschichte erzählen, was ihn stark macht, was ihn schwach macht, was er für einen Charakter hat. Also, so ein Fachwissen ist einfach irre. Ich muss das so sagen. Und deswegen musste ich da nicht zweimal überlegen. Ich habe dann tatsächlich vor dem Eishockeyspiel mit Stefan Ustorf zusammen einen Abend gegessen und ihn einfach mal gefragt, ob er sich das vorstellen kann. Und er musste auch keine Sekunde überlegen. Und dann war im Endeffekt das geboren. Mussten dann natürlich noch durch diese ganz normalen Prozesse gehen mit offiziell machen mit der NHL, Presseerklärungen, Logo und alles, was dann dazugehört. Equipment natürlich auch noch besorgen, dass
Ja.
das nach ein bisschen was klingt. Ja, und so kam dann eins zum anderen.
Genau, ihr habt angefangen zu den Playoffs, ihr habt jede Runde begleitet und dann am Ende, meine ich, die letzte Folge ist dann die gewesen zur Free Agency. Wie sind die Planungen jetzt fürs kommende Jahr? Ihr werdet ja wahrscheinlich auch mit einer Art Vorschau irgendwann demnächst einsteigen, gehe ich von aus.
Ich gehe auch davon aus, ja. Also wir wollen auf jeden Fall im Vorfeld auf die Saison noch blicken. Ich glaube, es hat sich unfassbar viel getan im Sommer. Total spannende Stories bei eigentlich jedem der 32 Clubs. Also da wird es auf jeden Fall was geben. Da darf, glaube ich, auch jeder gespannt drauf sein. Und in der Saison selber, wenn wir uns dann natürlich nicht erstmal ja, an der Runde der Playoffs halten können, sondern wir werden so eine 2-Wochen-Taktung machen, also regelmäßig alle 2 Wochen. Und planen dann tatsächlich auch entweder aktuelle NHL-Spieler oder ehemalige NHLer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz da irgendwie mit einzubauen, dass wir dann sozusagen auf 3 Beinen stehen. Ich glaube, nur das mit Stefan zu machen, wäre auch absolut genial. Aber wir wollen tatsächlich vielleicht nochmal eine dritte Stimme auch noch mit reinholen und sind sehr gespannt, wer uns dann beehren wird im Podcast.
Ja, sehr cool. Da gibt es ja sicherlich auch einige gute Kandidaten und dann freue ich mich schon mal auf die nächsten Sendungen dann auch zur neuen Spielzeit. Bevor wir jetzt im Detail auf die Teams eingehen, müssen wir leider noch mal über ein Thema reden, was ja so wirklich, glaube ich, für alle Beteiligten in der Hockeywelt oder über die Hockeywelt hinaus auch geschockt hat, nämlich den Tod von Johnny Gaudreau und von seinem Bruder Matthew. Wir haben eben im Vorgespräch schon so ein bisschen überlegt, du hast auch überlegt, wo hast du ihn denn gesehen? Was sind so, wenn du an Johnny Gaudreau denkst, was sind so ein paar Dinge, die dir einfach zu ihm einfallen im Bereich Eishockey und vielleicht auch, was du so darüber hinaus noch mitbekommen hast?
Ja, also ich habe ihn tatsächlich dreimal live gesehen, einmal sogar noch in Calgary und dann zweimal noch anderswo. Einmal, glaube ich, haben wir ihn noch zusammen gesehen in Finnland damals. Da war er dann schon bei den Blue Jackets. Was fällt mir als erstes ein? Johnny Hockey. Also er hat ja diesen Spitznamen kreiert, möchte ich jetzt nicht sagen. Es war ja nicht seine Idee, aber er stand eben für diesen Begriff. Und Johnny Hockey war einfach so eine gewisse Leichtigkeit auf dem Eis. Er war ja nicht der größte Spieler, aber er war halt klein, wendig. Glitschig, möchte ich fast sagen. Und er hatte immer so eine positive Ausstrahlung. Also ich muss wirklich lange überlegen, dass ich mal ein Foto in Erinnerung habe, wo er ja, schlecht gelaunt war oder oder eine Fratze gezogen hat. Er war irgendwie immer, hatte so ein einnehmendes Lächeln, so ein positiver Typ einfach. Und ich glaube, genau deshalb trifft es auch alle NHL-Fans so hart, weil erstens ist das Alter. Ich glaube, ich bin jetzt 38, er war Anfang 30. Du hast ja deine komplette NHL-Zeit mit ihm erlebt, möchte ich mal so formulieren. Und er ist ein langer Wegbegleiter dessen gewesen, also meiner journalistischen Arbeit. Und deswegen, dass dann sowas passiert, wirklich aus dem Nichts rausgerissen, aus dem Leben, ist unfassbar hart und schwer zu glauben. Also ich habe da nach wie vor ein Kloß im Hals und das geht tatsächlich auch allen Freunden von mir so, die mit Eishockey zu tun haben. Also ich spiele selbst Eishockey und alle in der Mannschaft, als das passiert ist, mein Handy stand nicht still. Jeder hat gesagt, hast du das schon mitbekommen mit Johnny Goodrow? Und eigentlich konnte es keiner glauben. Und ja, erwische mich selbst dabei, dass ich jetzt Gänsehaut davon bekomme, weil es einfach so unwirklich ist.
Ja, also da kann ich nur sagen, es ging mir ähnlich. Ich hatte das bei mir in der Sendung. Ich habe dann eigentlich die Vorschau-Sendung geplant gehabt auf die Columbus Blue Jackets quasi an dem Tag und habe dann noch gecheckt und habe dann bei Twitter hab auch gedacht, das kann ja jetzt nicht sein, das ist irgendeine Fake News, aber leider war das nicht so. Lass uns zu etwas positiveren Themen kommen. Du warst wieder bei der Finalserie mit dabei, hast du erwähnt, und bei der Finalserie waren zwei Teams dabei, die sich auch neu aufgestellt haben für die neue Saison und allen voran ein Team, was gerade einen frischen Vertrag abgeschlossen hat, nämlich mit dem besten deutschen Spieler bisher, würde ich sagen, in der NHL-Geschichte mit Leon Draisaitl, die Edmonton Oilers. Wie hat dir die Offseason gefallen bisher von den Oilers und was ist deine Meinung zu dem neuen Vertrag von Leon Draisaitl?
Ja, also sie waren ja sehr, sehr aktiv. Also zählen auf jeden Fall zu den aktivsten Mannschaften mit Jeff Skinner und Victor Arvidsson, ja auch zwei Spieler geholt, die dann mit Draisaitl höchstwahrscheinlich in der Reihe spielen werden. Da müssen wir jetzt dann in den Trainingcamps mal schauen, ob es dann tatsächlich auch so kommt. Ist aber, glaube ich, recht vielversprechend, oder? Also ich meine, Victor Arvidsson ist ein unfassbar schneller, quirliger Spieler, der auch weiß, wo das Tor steht. Und Jeff Skinner, ein ganz erfahrener Typ, der kann auflegen, der kann selber scoren. Und dann hast du da noch einen, ja, physisch starken Spielmacher, der stark in Faceoffs ist, der ja mit der beste Passgeber der Liga ist und aus seinem Wohnzimmer in der Rockstar-Zone da rechts im Bullykreis auch noch gerne direkt abfeuert. Also das klingt schon sehr vielversprechend. Aber jetzt kommt dieses kleine Aber mit dazu. Der Capspace macht den Oilers halt unfassbar zu schaffen. Und das hast du schon daran gesehen, dass die St. Louis Blues zwei Qualifying-Offers gemacht haben, mit denen Edmonton nicht mithalten konnte. Sprich, sie haben zwei Spieler mit, ja, ich sag mal, den geringstmöglichen Gegenwert, das hat St. Louis ja sehr, sehr clever gemacht, haben ziehen lassen müssen mit Holloway, der ja durchaus ja, noch ordentliches Entwicklungspotenzial hatte und auch Top 9 mindestens immer gespielt hat, wenn nicht sogar Top 6.
Ja.
Und mit Philipp Roberg auch einen Verteidiger, wo eigentlich alle Ende der letzten Saison noch gesagt haben, ja, der spielt momentan zwar nicht so oft, aber in der Zukunft bauen wir auf den Jungen. Und der wird ein wichtiges Puzzleteil sein für die nächsten Jahre. Und der war, soweit ich weiß, auch als Top-4-Verteidiger für die neue Saison eingeplant. Jetzt sind beide halt erstmal weg. Und da schließt sich dann der Kreis auch für mich, weil Leon Draisaitl, Glückwunsch nochmal, 14 Millionen pro Jahr ist damit der bestbezahlteste Spieler dann ab der nächsten Saison höchstwahrscheinlich. Also das hat er sich verdient. Und an Leon Draisaitl, ich glaube, da sind wir alle einer Meinung, bei den Qualitäten, die er mitbringt, verdient er auch 14 Millionen pro Jahr. Aber Connor McDavid läuft dann 26 aus, das heißt, er wird nächstes Jahr wahrscheinlich verlängern für mindestens 15. So, und dann hast du mit diesen beiden Spielern schon mehr als ein Drittel des kompletten Team-Cap-Space aufgebraucht für zwei Spieler. Und ich glaube, dass den Edmonton Oilers das sehr wehtun wird, denn du musst ja um diese zwei Superstars auch eine Mannschaft ja herumbauen und gleichzeitig die Baustellen der letzten Jahre auch noch schließen, sprich Verteidigung, sprich Goaltending. Und da sehe ich tatsächlich, also gewagte Prognose jetzt von mir, aber ich glaube, dass dieses Championship Window, also die Möglichkeit, einen Titel jetzt zu holen für die Edmonton Oilers, tatsächlich nur noch jetzt in der kommenden Saison 24/25 offen sein wird. Und ich befürchte aus Sicht von Leon Draisaitl natürlich auch, dass dieses Cup Window danach einfach zufällt, weil du nicht mehr die Möglichkeit haben wirst, ja, eine schlagkräftige Mannschaft mit viel Tiefe oder nochmal einen Top-Goalie zu holen, das geht dann alles nicht mehr, wenn du zwei Elite-Spieler hast, die dann, ja, zusammen vielleicht über 30 Millionen an Cap-Space blocken. Also das wird super spannend, muss ich wirklich sagen. Und du könntest natürlich jetzt argumentieren und sagen, ja, die füllen schon auf mit jungen Talenten. Ich meine, du weißt das, in den ersten 3 Jahren hast du den Entry-Level-Contract, da verdienst du noch unter einer Million. Aber schau dir mal die
Ja.
Prospect-Depth an von
Ja.
Edmonton. Also in den letzten 5 Jahren, ich habe mal geschaut, von denen, die sie selbst gedraftet haben, ist nur noch ein einziger im Aufgebot in der ersten Runde. Also von den Erstrunden-Picks in den letzten 5 Jahren ist nur noch ein einziger im Aufgebot.
Shipshot oder?
O'Reilly, den
O'Reilly,
haben sie
ja.
jetzt gerade eben erst
Ja.
geholt. Und das, also im Endeffekt, da kommt auch nichts nach. Also ich bin wirklich, mir fehlt die Fantasie, wie sie dann nächstes, übernächstes und danach ja wirklich ein Championship-Team bauen, weil bin ich jetzt gespannt, wie du das siehst. Es gewinnt ja normalerweise nicht der beste Spieler oder die besten beiden Spieler den Stanley Cup, sondern zumeist die beste Mannschaft.
Ja, letzte 5 Jahre hast du gesagt, ich hatte noch Evan Bouchard im Hinterkopf, aber der ist von 2018, also wahrscheinlich gerade rausgefallen. Aber da muss man übrigens auch sagen, was du eben erwähnt hast, Stichwort Salary Cap. Also sie bauen natürlich extrem darauf, dass der Salary Cap weiter steigen wird. Unter normalen Umständen wird er das auch. Vielleicht nicht in dem Maße, wie es den Oilers nützt. Und Evan Bouchard, der braucht auch einen neuen Vertrag. Der ist zwar noch Restricted Free Agent,
Richtig.
aber der verdient jetzt 3,9. Wenn du sagst, naja, wenn sie Glück haben, nimmt er noch vielleicht irgendeine Art Bridge-Deal und will keinen 8-Jahres-Vertrag für, weiß ich nicht, 9 bis 10, den er vielleicht theoretisch irgendwo kriegen könnte, dann haben sie vielleicht noch das Fenster noch mal ein Jahr verschoben oder so, ne? Aber dann wird's schon dünn. Also erstmal,
Ja, du siehst es ja jetzt
ja.
schon eigentlich, ne? Also wenn du dir jetzt die Verteidigung von den Edmonton
Ja.
Oilers anschaust, du hast zwei Jungs, die sind richtig top mit Ekholm und Bouchard. Also im Endeffekt das erste Paar ist
Ja.
High-End, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber was ist denn dahinter los? Und da geht es ja jetzt in der jetzigen Saison eigentlich schon los. Im Endeffekt, du hast da noch Daniel Nurse, der ja sehr umstritten
Ja.
ist. So, aber wen hast du dann? Dann kannst du auf rechts kannst du noch mit Troy Stetcher arbeiten und mit Ty Amberson,
Ja, aber
der
Troy
jetzt von den
Stetcher,
San Jose Sharks gekommen ist.
wie gesund war der, ne? Das ist die
Eben, also im
Frage,
Endeffekt
ne?
sind es Jungs, mit denen du den Cup holst. Das ist halt die große Frage. Und auch für die auch interessant, die jetzt sagen, ja, warum hat Dreisaitl denn nicht auf Geld verzichtet? Weil er hat ja immer gesagt, das Wichtigste für ihn ist nicht der MVP-Titel oder der Topscorer-Titel, sondern er will den Stanley Cup gewinnen. Deswegen, das beißt sich ja eigentlich so ein bisschen, wenn ich jetzt für 14 Millionen Euro oder beziehungsweise einen 112 Millionen Euro Vertrag Dollar, Entschuldigung, Vertrag unterschreibe für 8 Jahre. Aber man muss ja auch sagen, wenn die Oilers wirklich das Fenster zugehen sehen, werden sie einen von beiden traden. Und ich glaube, wenn sie einen traden, dann nicht den heiligen Connor McDavid, sondern dann Leon Draisaitl. Und das heißt, wenn er für 8 Jahre seinen Rentenvertrag unterschrieben hat, will er diese Summe, die er da verhandelt hat, ja anderswo auch bekommen. Er wäre ja schön blöd, wenn er jetzt für 10 Millionen unterschrieben hätte. Sie traden ihn dann irgendwo hin und er würde dann quasi als Topspieler in einer Mannschaft, wo du ewig viel Cap Space hättest, ja, dann so einen Vertrag an der Backe. Also insofern, ich kann irgendwie alle Seiten verstehen und ehrlich gesagt auch die Edmonton Oilers. Wenn du zwei solche Elite-Spieler hast, zwei der vielleicht fünf, sechs, sieben besten Spieler der Welt, die lässt du nicht einfach gehen.
Ja, du kannst, also ich meine bei Dreisaitl, also erstmal muss ich sagen, ein Gedanke, der mir kam, da muss ich auch nochmal nachgucken, das dürfte das allererste Mal sein, dass ein deutscher Spieler in irgendeiner Sportart der bestbezahlte Akteur ist, höchstwahrscheinlich. Ich meine, es können immer noch andere jetzt abschließen und 14,1, aber das kann ich mir eigentlich kaum vorstellen. Michael Schumacher fiel mir noch ein, der mal Formel 1 am meisten verdient hat, aber ansonsten fällt mir keiner ein. Nowitzki war, glaube ich, nie Topverdiener in der NBA. Der war zwar mal gut dabei, aber nicht vorne. Das ist schon sensationell. Du könntest natürlich jetzt sagen, naja, wenn er wirklich viel Geld verdienen will, aber den Oilers helfen, dann hätte er eben nicht die 14 genommen, sondern ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, Austin Matthews verdient 13,25, dann nimmt er halt 13,3. So, dann ist er symbolisch für eine Saison bestbezahlter Spieler und sie haben noch diese 700.000, wo man ja auf den ersten Blick sagt, naja, 700.000 sind jetzt auch wurscht, aber du hast es ja schon angeführt, wenn du keinen Salary Cap Space hast, sind diese 700.000 vielleicht am Ende Gold wert, ne? Also, ja, es ist, wie man es macht, macht man es, glaube ich, oder sagen wir es anders, wenn sie den Stanley Cup gewinnen, fragt keine Sau danach, ne? Da fragt niemand am Ende, hat er jetzt 14 Millionen verdient, verdient McDavid dann 16 oder was, dann ist es egal. Wenn das Ganze schief geht, haben sie natürlich ein Problem und dann werden eben schon die Fragen gestellt, ne? Also es erinnert mich,
Ja.
so ein Stück weit erinnert mich das an die Maple Leafs vor ein paar Jahren. Da war es ja auch so, dass alle, meiner Meinung nach, also die großen vier, haben alle einen Vertrag abgeschlossen, der ein Stück weit über dem war, was sie vielleicht hätten nehmen müssen, ne? Immer so 500.000, 1 Million mehr. Und immer war man der Meinung, naja, der Salary Cap wird steigen. Jetzt klar, Corona konnte keiner ahnen, aber das ist ihnen dann irgendwo so ein bisschen auf die Füße gefallen. Und du hast es jetzt angedeutet, Bei den Oilers kann es ähnlich sein, ne? Also, ja, das ist schon, also Verteidigung brauchst du
Ja.
nicht drüber reden, ne? Also, das ist dünn, sehr dünn, was da steht.
Ja, und auch im Goaltending. Also, wie gesagt, Stuart Skinner hat zumindest im Finale überraschend stark gespielt, das muss ich schon auch sagen. Aber ist er wirklich der Championship-Goalie? Ist er wirklich ein Meistertorwart, der dir eine Meisterschaft festhält? Und wie gesagt, einen Elite-Torhüter kannst du jetzt gar nicht mehr holen. Also, mit welchem Geld willst du den noch bezahlen? Und ähnlich in der Verteidigung, wie gesagt, die Bottom Six in der Verteidigung sozusagen, puh. Also, ich meine, da laufen dann in den nächsten Jahren auch Verträge aus, wie der von Kulak zum Beispiel. Die Frage ist, verlängerst du dann irgendwann mit Nurse? Also, es werden ja auch wieder irgendwo Spielräume frei, aber sie werden halt dadurch, dass sie dann nur noch zwei Drittel zur Verfügung haben, immer schauen müssen und immer mit dann Geringverdienern auffüllen müssen. Und die Frage ist halt, geht das gut, geht das nicht gut und wie groß ist die Chance für die Zukunft? Deswegen nochmal, ich glaube, dass das Championship Window ist jetzt für die kommende Saison so weit offen wie noch nie für die Oilers, insbesondere auch aufgrund der Erfahrungen im letzten Jahr. Wie gut hat das Florida getan, dass die, ja, die waren, die
Ja.
es nicht ganz geschafft haben, die mal hinschnuppern konnten und es dann nicht ganz zu Ende bringen konnten. Jetzt haben sie es geschafft. Und deswegen, die Chance ist gut für Edmonton, es jetzt zu schaffen. Sie müssen trotzdem halt an Top-Mannschaften vorbei, also Dallas Stars, Colorado Avalanche, Vegas Golden Knights und. Das ist ja alleine jetzt nur mal im Westen und über den Osten brauchen wir da noch gar nicht reden. Das kann auch schiefgehen. Und deswegen, ich befürchte, dass das Window zufällt nach dieser jetzt beginnenden Saison für die Edmonton Oilers.
Ich glaube, ich hatte in der Vorbereitung auf die Finalserie, hatte ich, glaube ich, die Statistik rausgeholt. Ich meine, ich überlege gerade, wer das war. Waren es die Islanders, die zuletzt ein Team waren? Nee, die Oilers waren das, glaube ich, in den 80er Jahren, die das letzte Team waren vor den Florida Panthers, die im Finale verloren haben und in der Folgesaison wieder im Finale waren. Nee, stimmt gar nicht, die Penguins waren es. Pittsburgh Penguins mit Crosby. Und davor waren es die, meine ich, die New York Islanders, die dann. Nicht die New York Islanders, die Oilers gegen die Islanders, die eben das geschafft haben. Also die Wahrscheinlichkeit ist ja nicht wirklich hoch, ne? Also zwei Stanley Cups hintereinander ist schon ein Wunder sozusagen, was Tampa geschafft hat. Aber auch zwei Finalteilnahmen hintereinander sind ja schon sehr, sehr
Richtig.
außergewöhnlich in der aktuellen Lage mit dem Salary Cap. Du hast ein paar Teams schon,
Es muss alles passen.
genau, du hast ein paar Teams schon erwähnt. Wenn wir von den Oilers weggehen, wer fällt dir ein, wo du sagst, die haben eine wirklich, wirklich gute Offseason gehabt. Ich habe ein Team im Hinterkopf, das hast du gar nicht genannt, eben, spielt auch im Westen zum Beispiel. Weiß ich nicht, ob die
Ich
dir.
kann mir vorstellen, wen du meinst.
Naja, wenn du
Ich
die
kann mir sehr
wenn du
gut
die
vorstellen, wen du
Offseason
meinst.
nimmst, wer würde dir da einfallen?
Ja, ich glaube, wir können es auf drei sagen, oder?
Ja? Eins, zwei.
Also, eins, zwei,
Nashville.
Nashville Predators.
Ganz genau, Nashville Predators.
Ja,
Ja,
genau.
also
Würde ich auch sagen.
da mal die Frage, wie überrascht warst du, dass dann Steven Stamkos in Nashville gelandet ist.
Also, ich bin weniger überrascht, dass er jetzt in Nashville gelandet ist, sondern mehr, dass Tampa ihn nicht
Ja, in
gehalten
der
hat.
Kombi,
Also, da
ja.
geht der langjährige Kapitän, der Franchise-Spieler, der First-Overall-Pick, der Kapitän, der Anführer, der Powerplay-Spezialist. Ich meine, der hat letztes Jahr immerhin noch 40 Tore geschossen. Also nicht Punkte, sondern Tore. Der hat 81 Punkte gehabt. Zweifacher Stanley Cup Champion, ist da absolut verwurzelt mit der Familie und allem. Also wäre ich GM des Lightning, ich hätte ihn gehalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist jetzt natürlich Top-Transfer bei den Predators, aber ist ja auch nicht der Einzige. Das Rad müssen wir weiterspinnen. Jonathan Marchessault haben sie geholt von den Vegas Golden Knights. Auch ähnliches Alter, 33, Stamkos ist 34, auch Stanley Cup Champion mit den Vegas Golden Knights, hat er damals sogar die MVP Trophy gewonnen, hat letztes Jahr 42 Tore gemacht. Also, sie haben zwei absolute, hochkarätige Routiniers geholt, die, glaube ich, sehr, sehr gut tun werden. Brady Shea in der Verteidigung, ganz starker Defensivspieler, auch der hat ein Karrierejahr gemacht. 47 Punkte hat er noch nie geschafft in der NHL. Letztes Jahr geschafft bei den Carolina Hurricanes. Und also, die drei, würde ich sagen, sorgen schon dafür, dass die Nashville Predators für mich so einer von vielleicht zwei Gewinnern in dieser Offseason sind. Wie gesagt, alles jetzt Topspieler geholt, alle Playoff erfahren, alle Soforthilfen. Da brauchst du nichts mehr aufbauen. Und ja, für alle, die es mit Nashville halten, nur nochmal für den Hinterkopf, für den kommenden Draft 2025 halten die Predators drei Erstrundenpicks und zwei Zweitrundenpicks. Also ich frage mich, wie hat Barry Trotz das gemacht? Also, sie haben im großen Stil eingekauft, ihren Kader richtig geboostet, wie gesagt, alles Soforthilfen und halten drei Erstrundenpicks und zwei Zweitrunden für den jetzt kommenden Draft. Also, das ist eigentlich absurd und beinhaltet halt Möglichkeiten. Entweder, wenn es nicht klappt dieses Jahr, Zukunft einleiten mit drei First-Roundern oder vor der Trade-Deadline kannst du die ja auch wieder auf den Tisch legen, um dir nochmal, ja, Spieler zu holen, hochkarätige Spieler zu holen für den Cup-Run. Also Nashville könnte so das Dark Horse dieses Jahr sein.
Ja, und eine Jokerkarte haben sie sogar noch. Ryan Johansson fällt mir da auch noch ein, der ja im Moment, meine ich, rausgekauft werden sollte, ne, von den Philadelphia Flyers. Und da ist ja nicht ganz klar, ob das jetzt funktioniert oder nicht, aber sollte das funktionieren, gehen 4 Millionen weg vom Salary Cap der Nashville Predators. Das heißt, die haben wieder 4 Millionen mehr. Und wenn du eben erwähnt hast, die Erstrundenpicks, wenn du Platz unterm Salary Cap hast, plus Erstrundenpicks, dann kannst du dein
Ja.
Team ja nochmal stärker machen. Du hast gar nicht Ryan O'Reilly, wenn du das überlegst, O'Reilly und Marchessault, zwei MVPs, zwei Finals, also Conn Smythe Trophy Gewinner
Ja.
zusammen. Ist ja nicht Finals, ja Playoffs, aber zusammen in einem Team. Ne? Auch was du halt gesagt hast, ideales Alter, auch alle 33, 34. Ne? Also das passt auch. Du hast die Hungrigen noch dazu mit einem Forsberg, du hast einen Romagnosi mit dazu. Also die Mischung ist schon gut. Hängt ein bisschen für mich daran, wie gesund Jussi Saros bleibt. Da habe ich so ein bisschen, das wäre so der einzige Knackpunkt, den ich im Moment sehe. Aber ansonsten sind die natürlich ein Team, mit dem man rechnen muss. Wobei du ja auch sagen musst, diese Division ist ja sowas von hart. Da sind wir ja dann irgendwann, ne, wenn du über Seeding diskutieren willst. Also Colorado, Dallas, jetzt Nashville, Winnipeg war im letzten Jahr auch sehr gut. So, und
Ja,
da
brutal.
kommt einer von raus, ne, von den Vieren. Wenn überhaupt, ne, weil wenn es blöd läuft, spielt es ja noch quer gegen die anderen. Also das ist ja dann ja auch sehr, sehr komisch. Du hast gesagt, zwei Teams, die Gewinner waren. Wen siehst du noch als Gewinner? Wen hast du noch auf dem Zettel, wenn du jetzt sagst, in
Also
Offseason?
zumindest zwei, wo ich sagen würde, die sind klar von. Ich hätte noch einen, ja, das würde ich eher so perspektivisch sehen, aber jetzt tatsächlich für die kommende Saison im Osten die New Jersey Devils, weil sie hatten in den letzten 2 Jahren, muss ich sagen, schon einen Kader, der sehr, sehr vielversprechend war. Haben wir auch vor 2 Jahren die New York Rangers in der ersten Runde rausgehauen. Das ist ja der große Rivale. Und sie haben jetzt ja eine Baustelle geschlossen, die seit Jahren schwelt. Und das ist ein Nummer-1-Torhüter. Und jetzt haben sie Jakob Markström geholt von den Calgary Flames. Und das ist eben der lang ersehnte Starter, den sie immer haben wollten. Und ich glaube, dass das schon mal ganz viel Druck wegnimmt und jeder weiß, wie entspannt die Leute davor spielen, wenn du hinten einen drin hast, den du 100% vertrauen kannst. Und sie haben ja die Defensive selbst auch nochmal umgebaut. Also haben da einige Spieler gehen lassen und haben so typische Playoff-Spieler geholt. Also großgewachsene Jungs, die harte Hits austeilen können, die robust sind, die Reichweite haben, viele Schüsse blocken. Ich denke an den Brad
Ja.
Pesce, zum Beispiel von Carolina gekommen. Brandon Dillon ist eine absolute Abrissbirne von Winnipeg gekommen. 102 Kilogramm auf 1,93. Also, das ist so ein Spieler, den willst du haben, wenn du in die Playoffs gehst. Der stirbt für dich da draußen. Und ich glaube, dass diese drei sehr, sehr gut tun würden. Und dazu haben die Devils noch im Sturm für die Tiefe ein bisschen was gemacht. Paul Cotter, Stefan Nosen, Thomas Tatar, der ja schon mal da war. Also da haben sie noch mal mehr Tiefe geholt. Und wenn du dir jetzt mal diesen Mix anschaust, alleine in der Verteidigung, also lassen wir Markström recht gerne mal außen vor, aber schau dir nur mal den D-Mix in der
Ja.
Verteidigung an. Dougie Halverson, Luke Hughes, Simon Nemeth, Jonas Siegenthaler. Also das ist, boah, also da muss ich lang überlegen, wer bessere D-Corps hat als New Jersey. Das ist schon richtig gut. Und im Sturm reißt es auch nicht ab. Also alleine die Center-Depth, Jack Hughes, Nico Hischier, Erik Haula, und auf dem Flügel kommt dann Timo Meier,
Ja.
Jesper Bratt, Andrej Palat, Dawson Mercer. Also die Aufzählung könnte ich jetzt lange machen. Also für mich das Dark Horse im Osten sind tatsächlich die New Jersey Devils. Vielleicht brauchen die noch so 1, 2 Jahre, um wirklich so ein Cup-Contender zu sein. Aber ich glaube, das ist eine Mannschaft, die richtig viel Schaden anrichten
Ja,
kann.
also da hast du so viele tolle Punkte aufgeführt. Sie haben mit Jake Allen schon letztes Jahr zur Trade Deadline einen weiteren Veteranen-Torhüter erfahren geholt, der auch als Backup ja dann zu Markström super funktioniert, wahrscheinlich, denke ich. Und auch bei der Defense, was du erwähnt hast, also auch diese Kombination aus Erfahrenen und Jungen, ne, mit Hughes und Nemeth, die beiden sind 20. So, Dougie Hamilton wäre für mich so ein
Ja.
bisschen, ne, also Key ist natürlich, Schlüssel ist, dass sie gesund sind, ne? Also wenn Dougie Hamilton wieder 2 Drittel oder länger der Saison ausfällt, haben sie ein Problem, ganz klar. Aber das hat, glaube ich, jedes Team, wenn es der Nummer-1-Verteidiger ist. Und vorne Timo Meier, der war am Anfang letzter Saison auch nicht so besonders ge gesund. Das hat man gemerkt. Aber wie du sagst, wenn die normal spielen, dann ist das schon ein sehr, sehr tiefes Team und eben eine Mannschaft, vielleicht auch, ne, so nicht ganz mit Finale, aber du hast erwähnt, vor 2 Jahren eine Playoff-Runde gewonnen, ein bisschen Lehrgeld dann bezahlt, gegen Carolina war es, meine ich, glaube ich, zweite Runde. Letzte Saison, okay, war nicht gut, aber jetzt wieder so ein bisschen gesund, vielleicht ein gutes Trainingscamp für alle zusammen. Neuer Coach mit Sheldon Keefe, der
Ja,
passt mir da, finde ich,
so
sehr,
ist
sehr gut
es.
rein. Ich glaube, der wird
Absolut.
dermaßen entspannt sein, weil in New Jersey, ich meine, du warst wahrscheinlich auch schon mal in New Jersey. Also, da, wo man, wenn man irgendwo ruhig arbeiten kann, ist das, glaube ich, in New Jersey. Im Vergleich zu Toronto ist das irgendwie wie, als ob du in einem 20-Einwohner-Dorf bist und dann eben in einer Großstadt wie Toronto. Also nichts gegen New Jersey, man kommt gut hin. Ne, man kann da bestimmt, auch wenn man jetzt nicht akkreditiert ist, kommt man billig an Tickets. Aber viel los ist da eigentlich erstmal nicht. Ne? Wenn sie gut sind, vielleicht Playoffs.
Ja, insbesondere im Vergleich zu
Ja.
Toronto. Also ich glaube, es gibt ja tatsächlich nur einen Standort, wo es noch polemischer und noch aufgeblähter von den Medien, wo der Druck vielleicht noch größer ist, und das ist in Montreal. Also zumindest von der Polemik her. Aber der Druck ist, glaube ich, in Toronto am größten von allen 32 Teams. Und deswegen, ich glaube auch, wenn der in Ruhe arbeiten kann, er hat ja bewiesen, dass er gute Mannschaften da zusammenstellen oder beziehungsweise aufs Eis schicken kann. Also ich glaube, Devils, ach, ja, die muss man auf dem Zettel haben. Also definitiv. Und du hast das auch gesagt, der Mix, es ist ja nicht nur das Alter hinten, sondern oder überhaupt in der Mannschaft, sondern auch die Charaktere, die du hast. Schnelle, bewegliche, offensiv starke Verteidiger, dann defensiv starke. Alleine in Jonas Siegenthaler ist für mich einer der
Ja.
unterschätztesten Verteidiger der Liga. Der ist so ruhig, der ist so entspannt und souverän, defensiv, Stay-at-home-Typ. Und das ist enorm wertvoll, insbesondere wenn du dann noch in die Playoffs gehst. Und deswegen, ich sag, ja, New Jersey muss auf den Zetteln auftauchen.
Ja, das stimmt. Ruppe, jetzt geht es mir so ein bisschen so wie dir bei Stefan Usdorf. Ich piekse einmal an und dann kommt eine super lange Antwort. Alles gut, super toll.
Ich mache heute den
Alles
Usdorf
gut,
einfach. Das ist.
vollkommen in Ordnung. Was mich noch interessieren würde, wenn wir jetzt über die positiven Teams oder die Teams, die gute Transactions hatten in der Offseason gesprochen haben, was sind denn Teams, wenn dir vielleicht ein oder zwei einfallen, wo du sagst, naja, also da hätte ich mir ein bisschen mehr von versprochen oder ja, die haben mich enttäuscht insgesamt in der Offseason. Fallen dir da vielleicht auch ein, zwei ein?
Ja, also ich würde sagen, eine ganz, ganz schwere Saison werden die Columbus Blue Jackets. Wir
Gut,
hatten über
ja.
Goodrow gesprochen. Da ist natürlich der Trauerfall, der steht über allem, brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Und dieses Tragische, keine Frage. Aber wenn wir es jetzt wirklich mal nur auf dieses Sportliche kondensieren, dann fehlt Columbus einer der besten Spieler auch noch. Und ich sehe die Blue Jackets tatsächlich auf dem letzten Platz mit Abstand. Also ich wüsste nicht, wer da noch schlechter wird. Nicht mal meine San Jose Sharks. Selbst die können es nicht schaffen, die sie übrigens sehr gut verstärkt haben, das muss ich auch noch dazu sagen. Ansonsten sehr enttäuscht haben mich die Calgary Flames, würde ich sagen. Ich glaube, die stehen vor einer ganz, ganz bitteren Saison. Pittsburgh Penguins auch. Und ich glaube, von den Teams, die letztes Jahr noch in den Playoffs waren, könnten drei eine richtige Bauchlandung hinlegen und eine richtig böse Überraschung erleben. Und das sind für mich die LA Kings. Die Carolina Hurricanes, die ja wirklich ausgeblutet sind, so personell, und der Tampa Bay Lightning. Also das sind so die drei, wo ich sagen würde, wenn du mich jetzt fragst, welche drei, die letztes Jahr in den Playoffs waren, schaffen es dieses Jahr nicht mehr, würde ich tatsächlich sagen Kings, Hurricanes und Bolts.
Na,
Die haben dann doch einiges verloren, auch wieder wegen Stamkos. Das schließt sich der Kreis erneut.
ja, da wäre natürlich die Frage, wie funktioniert Jake Guentzel, aber du hast schon recht. Ich meine, bei Tampa muss man ja irgendwann auch sagen, es war ja schon erstaunlich, wie gut sie sich die letzten Jahre immer noch gehalten haben, ne? Also, wenn man bedenkt, was die immer
Ja.
auch an Federn lassen mussten, das war schon sehr, sehr bemerkenswert. Ja, bei Columbus muss man eben sagen, also bei mir ist so, ich mache mal eine Vorschau dieses Jahr nach der Wettquote. Ich glaube, am 25. August habe ich mir die gezogen auf den Stanley Cup. Das ist im Moment die Reihenfolge gewesen. Es ging los mit Anaheim und Columbus wäre dann als zweites Team mit dran gewesen. Oder waren es die Sharks schon? Also Sharks hatte ich auch schon, aber tatsächlich, nachdem das passiert war, war für mich klar, da hättest du Columbus eigentlich nach ganz unten schieben müssen, eben. Tragischerweise. Calgary ist das Team, was jetzt als nächstes drankommt. Das ist bei mir morgen in der Veröffentlichung. Und da ist es wirklich so, wie du auch sagst, da ist nicht viel passiert. Auf der anderen Seite muss man sagen, ist vielleicht das erste Mal so seit langem, dass sie sagen konsequenterweise, okay, wir versuchen einen Rebuild einzuleiten, was natürlich so ein bisschen mit Huberdeau und mit Kadri, ne? Also schwierig ist, weil du die wahrscheinlich auch nicht, also Huberto kannst du sowieso nicht tauschen, bei Kadri weiß ich nicht, muss ich gerade mal gucken, wie lange der noch Vertrag hat. Aber ja, es ist so ein bisschen, spricht so ein bisschen gegeneinander in zwei verschiedene Richtungen, aber ich glaube so, das Ziel ist, glaube ich, wirklich da, dass sie sagen, okay, komm, dann müssen wir jetzt ein paar Jahre, bis die neue Halle da ist vielleicht, durch so ein Tal gehen und dann starten wir nochmal ein bisschen durch. Aber grundsätzlich hilft das ja für nächste Saison nicht, dass in 3 oder 4 Jahren eine neue Halle da ist oder Draftpicks, da hast du recht.
Ja, richtig. Ich glaube, wir müssen einfach jetzt auch mal entkernen. Im Endeffekt genau das, was Pittsburgh jetzt auch bevorsteht. Ne? Also im Endeffekt, es tut schon weh, oder? Einen Sidney Crosby nicht in die Playoffs zu sehen, das war letztes Jahr schon bitter. Aber ich glaube, die Penguins werden langsam, aber sicher auch wieder einen Rebuild starten müssen. Und erinnern wir uns mal an die Ära vor Sidney
Tja.
Crosby. Pittsburgh lag am Boden. Und ich befürchte, wenn Crosby mal weg ist, wird genau das wieder passieren. Und dann, ja, können wir gespannt sein, wen sie aus dem Hut ziehen.
Ja, da war es ja auch so, im Grunde war es ja dann zwischendrin, dass Lemieux quasi dadurch, dass er wieder gespielt hat, so ein bisschen die Franchise, also er hat sie sowieso mehrfach quasi gerettet, aber dadurch hat er sie dann auch ja nochmal so ein bisschen gerettet und ihnen ein Stück weit geholfen. Und dann haben sie eben das Glück gehabt, genau zu dem Draft wieder da gewesen zu sein, wo es dann wieder einen, ja, Franchise-Player oder einen, sage ich mal, Jahrzehntspieler vielleicht, so kann man es vielleicht sagen, einen Sidney Crosby gab. Draft. Ganz kurz noch, was
Ja.
erwartest du von Connor Bedard im nächsten Jahr? Die Blackhawks hatte ich jetzt schon in der Vorschau. Was kannst du dir vorstellen, ist da möglich für den und vielleicht dann auch für die Blackhawks?
Also Connor Bedard ist ja, glaube ich, genau so ein Spieler, der in so eine Kategorie Crosby, McDavid und so weiter reingehört oder reingehören wird, wenn er denn dann mal in einer Mannschaft spielt, die ein bisschen besser ist, muss man ja
Ja.
ehrlicherweise auch dazu sagen. Ja, ich erwarte auf jeden Fall, dass er mehr Punkte sammelt. Chicago hat sich ja auch durchaus Mühe gegeben, jetzt ein bisschen besser zu werden, aber ich sehe die Blackhawks noch nicht als Playoff-Team. Ich glaube auch, das wird noch ein, zwei Jahre dauern. Auch bei Crosby und Ovechkin war es, glaube ich, so, dass die in der ersten Saison auch noch nicht in den Playoffs waren. Und bei Bedard, glaube ich, wird es aufgrund der Kaderstruktur bei den Blackhawks noch ein bisschen länger dauern als jetzt bei den gerade angesprochenen. Ja, deswegen, ich bin einfach gespannt. Ich freue mich darauf, ihn zu sehen. Das sind so Spieler, die willst du sehen. Und wir reden immer über diese Superstars und ob die nicht zu gehypt sind und keine Ahnung. Also ich kann euch sagen, schaut euch die mal live an. Sie sind aus gutem Grund Superstars. Und das trifft auf, ja, einen Connor Bedard zu, aber genauso auch auf einen Connor McDavid. Also das live zu sehen, was er macht, in welchem Tempo er es macht und wie sauber er das dann trotz Körperkontakt von ja, der bösesten Mannschaft, sage ich mal, mit den Florida Panthers irre. Also man kann es kaum glauben. Auch diese Geschwindigkeit, wenn man das nicht mal live gesehen hat, ist unmöglich. Und deswegen freue ich mich, um es auf Bedard wiederzubringen, auf einen kommenden Superstar. Und aber gleichzeitig auch auf Macklin Celebrini, der bei den Sharks dann durchstarten wird, bin ich auch sehr gespannt. Aber auch der wird in seinem ersten Jahr hundertprozentig nicht in die Playoffs schaffen.
Ja,
Bold Prediction.
Celebrini und Will Smith, das ist auch sehr interessantes Team, aber du hast einen Punkt wirklich eben auch erwähnt, den ich auch immer nenne, wenn ich dann auch gefragt werde, naja, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen NHL und irgendwo in Europa Eishockey, dann ist es, also einmal, für mich ist, ich sage immer, es ist die Geschwindigkeit, zum einen, wie schnell die Jungs sind, aber auch die Geschwindigkeit, mit denen sie ihre Aktionen durchführen, ne? Was du eben halt auch erwähnt hast, auf kleinstem Raum gegen riesige Verteidiger, wenn man die Offensivspieler nimmt, oder dann auch hinten die Verteidiger, wie die dann im Detail auch dann nochmal den Stock davor bekommen und so weiter. Also es sind dann schon die Details und eben für mich oft dann halt auch die Geschwindigkeit auf der kleinen Eisfläche. Ne? Das kannst du, wenn du wirklich dann mal in der Halle bist, das kannst du irgendwie auch nicht abbilden. Das ist im Fernsehen, sieht man es ein Stück weit, aber nicht so wie vor Ort, finde ich. Und das ist auch immer wieder die Empfehlung, wenn mal jemand drüben ist, dann auch in die Halle gehen. Abschließende Frage, abschließendes
Ja.
Thema, in die Halle gehen. Sehen wir uns in München bei den Buffalo Sabres gegen die Mannschaft von Red Bull München? Sehen wir uns da?
Wenn du zu uns nach Bayern kommst, dann würde ich sagen, sehen wir uns da vor Ort, auf jeden Fall, ja. Also ich werde da
Wie
sein.
groß ist denn da die Vorfreude, dass quasi nicht ganz nach Hause, aber in die Nachbarschaft ein NHL-Team kommt und du mal nicht groß reisen musst?
Ja. Er ist super cool. Also wie gesagt, von Nürnberg aus sind es 1 Stunde 20 mit dem Auto, wobei Parken ein Problem werden könnte. Also für alle, die noch kein Hotel haben und nicht wissen, wie sie anreisen sollen, kann ich nur sagen, es ist Wiesn,
Ja.
also Oktoberfest. Das bedeutet, die komplette Stadt ist voll. Also viel Spaß dabei. Ich bin aber im selben Boot. Also ich muss mir auch noch überlegen, wie ich da runterkomme. Nee, super cool. Wie gesagt, die NHL sozusagen vor der Haustür zu haben, ist was ganz Besonderes. Insbesondere, wenn so eine Mannschaft kommt wie die Buffalo Sabres. Die mögen jetzt vielleicht auf dem Papier jetzt nicht sonderlich high-end klingen. Aber ihr seht da, glaube ich, schon einige der Stars von morgen. Also die haben so viele First-Rounder in ihren Reihen. Also das sind wirklich die, ja, nochmal, die Stars von morgen. Und einen ganz sympathischen Deutschen auch noch mit JJ Peterke, der in seiner Heimatstadt München auch noch spielen darf. Also, was willst du mehr? Dann haben wir noch die Eröffnung vom SAP Garden. Also im Endeffekt, das ist ja auch noch das erste
Ja.
Spiel da. Und das wird auch ein Eishockey-Tempel im Olympiapark. Also wirklich Eishockey-Herz. Was willst du mehr? Und wie gesagt, ich hoffe, wir sehen uns in München. Gilt nicht nur für dich, Lars, sondern auch für alle Hörer vielleicht, die vorbeischauen wollen. Es wird, das kann ich glaube ich auch schon mal anteasern, auch noch ein Fanfest geben im Englischen Garten. Also könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Vielleicht trifft man mich da dann auch.
Sehr, sehr cool. Das klingt schon mal sehr, sehr gut. Mit Lindy Ruff auch noch einen Coach, der ja auch schon jahrzehntelang in der Liga ist, vielleicht auch ganz interessant, den nochmal mit da zu haben, aber du hast es erwähnt, also auch ein sehr, sehr interessantes Team. Die Sabres, die so in eine Reihe gehören von Teams, denen man in den letzten Jahren immer wieder den Durchbruch zugetraut hat. Mal gucken, was dies Jahr möglich ist. Vielleicht dann über Europa. Sie fahren ja noch nach Prag, denn der Start in Richtung Playoffs würde ich mir auf jeden Fall wünschen, weil die Fanbase da ist ja sehr hardcore, aber auch, die mussten auch sehr leiden die letzten Jahre
Oh
und
ja.
da glaube
Oh
ich,
ja.
wäre es schön auch für die Liga, wenn da die Buffalo Sabres mal wieder in die Playoffs kommen würden.
Ja, zählen für mich zu den Überraschungsteams auf jeden Fall. Buffalo, Ottawa vielleicht auch mit Timmy
Ja,
Stützle. Die haben
Detroit.
sich auch gut verstärkt, haben jetzt auch endlich mal einen Torwart geholt.
Die
Detroit
drei
ist auch
irgendwie, ne?
on the cusp,
Ja,
wenn man so möchte.
die drei in der
Genau.
einen
Und
Division.
Nashville
Ja,
natürlich,
gut,
ne?
Nashville, ja, aber die drei in der
Ja.
einen Division, da, ich sag mal, da können zwei in die Playoffs reinkommen, wenn es richtig gut läuft. Da können auch wieder alle drei die Playoffs verpassen, wenn die davor weiterhin so gut spielen. Also das ist sehr schwierig für mich auch, da irgendwie einen Tipp abzugeben in der Division. Also das ist,
Aber das macht es doch gerade aus.
ja
Also,
klar,
das ist doch gerade das
ja.
Schöne, dass du jetzt im Endeffekt, ja, acht kommen rein im Osten und du hast jetzt schon 12 Mannschaften, wo du sagst, also die müssen, das geht ja gar
Ja.
nicht anders, die müssen reinkommen. Und es war letztes Jahr schon ähnlich und ich glaube, das könnte sich jetzt tatsächlich noch zuspitzen für die kommende Saison. Und also ich schaue jetzt schon mit den Hufen, ich kann wirklich nicht mehr erwarten, dass es losgeht, weil ich glaube, das wird eine Wahnsinnssaison.
Genau, es sind 33 Grad bei uns heute draußen gewesen. Wir freuen uns auf Eishockey. Weiß nicht, was mit uns nicht
Ja.
stimmt, aber auf jeden Fall. Nein, wie du sagst, Heidenspaß. Also auch die Vorfreude auf die Saison ist immer wieder groß. Ich denke mir in der Sommerpause immer, naja, oh, muss das sein, so ungefähr. Aber wenn es dann losgeht und dann beschäftigt sich mit den Teams, dann macht das schon viel, viel Vorfreude auf mehr und das werden wir dann hoffentlich erleben. Ruppi, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Also hat richtig Spaß gemacht.
Sehr, sehr gerne, Lars.
Ich wünsche dir alles Gute für den Podcast. Ich hoffe, wir sehen uns in München. Und dann gucken wir mal. Ich weiß gar nicht, wie meine Planungen aussehen werden für den Rest. Gibt ja dieses Jahr dann wieder zwei Events. Weiß nicht, weißt du schon, wo du bist? Weißt du schon danach, ob du in Prag oder in Tampere wieder bist?
Also, wie gesagt, München haben wir ja schon abgehakt. Bei dem Spiel in Prag muss ich schauen. Am Freitag spielen die Ice Tigers zu Hause. Da werde ich in Nürnberg gebraucht. Vielleicht fahre ich dann für Samstag hin für das Spiel. Und in Tampere, das ist schon lang gebucht. Super Stadt, super Land, absolut geile Arena da
Chicken
und
Wings,
da
ne,
werde ich
oder?
safe dabei sein. Sind ja auch zwei Chicken Wings. Ja, das sagst du jetzt am Veganer.
Ah,
Wer
okay.
nicht, aber
Nee,
komm, wir haben einen Tausch.
dann tut's mir leid. Da kann ich nur,
Alles
also da
gut.
kann ich nur sagen, ich glaube, die Amis hatten erzählt, als Colorado da war, hatten die Amis erzählt, sie waren da und hatten irgendwie 5 oder 6 auf der Skala bis 7, glaube ich, ausprobiert. Ich war dann tatsächlich in einer dieser, ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Das war so ein ganz komischer finnischer Name. Auf jeden Fall habe ich, glaube ich, 2 von 7 genommen und habe dann was drin gelassen, weil, also das ging dann irgendwie nicht mehr, weil, also ich Schärfe, schön und gut, aber du musst ja irgendwie noch halbwegs erkennen können, was du da isst. Und das war irgendwie, na gut, okay, ja, aber dann werde ich das Vergnügen auch, falls ich hinfliege, auch wieder dann in dem Fall dann alleine haben. Ja, nochmal, Ruppi, vielen, vielen Dank.
Ja, läuft man sich ja dann auch über den Weg.
Ja, auf jeden Fall.
Gerne.
Und ja, dann wie gesagt, alles Gute für den Podcast und dann hören und sehen wir uns dann hoffentlich auch
Ebenso.
in München.
So ist es. Danke dir auf jeden Fall für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.